Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, die Augen niederschlagen, den Blick senken, auf die Knie sinken, sich beugen. Demut. Wir haben ja gerade zwei Kinder getauft und wir haben die Eltern gefragt, ob sie ihre Kinder im christlichen Glauben erziehen wollen. Gehört die Demut eigentlich mit dazu? Und ist das heute nicht von vornherein sozusagen ein Wettbewerbsnachteil? Schließlich werden doch heute ganz, ganz andere Tugenden eingefordert. Selbstbewusstsein, Durchsetzungsvermögen, die Fähigkeit, sich glänzend zu präsentieren und sich nichts gefallen zu lassen. Zumal die Geschichte der Demut auch in den Kirchen durchaus unrühmliche Seiten hat.
Davon kann allerdings ich ein Lied singen. Ich komme aus einem katholischen Umfeld. Da wurde Demut vor allem von Frauen erwartet. Es ging darum, die eigenen Erwartungen zurückzustellen, nicht zu viel für sich selbst einzufordern und etwas, wie man sagt, in Demut tragen. Es hatte immer den Geschmack von sich klein machen, den eigenen Wert zurückstellen. Deswegen hat mir der Vers aus dem Buch Sirach gut gefallen. Mein Kind, in aller Demut achte dich doch selbst und halte dich nicht für weniger, als du bist.
Ich bin nicht christlich aufgewachsen. Für mich hat das Wort Demut einen positiven Klang. Das hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass für mich Demut nichts ist, was mir von außen mit Zwang übergestülpt wird, sondern etwas, was in meinem Inneren entsteht. Ich denke zum Beispiel an eine Reise auf die kleine Nordseeinsel Amrum. Am Telefon hatte die Vermieterin des Ferienhäuschens versprochen, ich könne hier der Schöpfungskraft Gottes begegnen. Was sie meinte, erfuhr ich gleich am ersten Morgen auf der Insel, in den Sekunden kurz vor dem Sonnenaufgang, als all die Vögel für einen Moment in ihrem Schnattern, Singen und Tirelieren innehielten und dann mit dem ersten Sonnenstrahl in ein überwältigendes Konzert einstimmten. Dieser Augenblick der Stille, des Innehaltens aller Geschöpfe bleibt mir unvergesslich und macht mich demütig.
Aber genau diese Art der Demut scheint uns ja doch verloren gegangen zu sein. Wir freuen uns im Urlaub an eindrucksvollen Landschaften, aber der Impuls, den Verbrauch der Natur zu zügeln und uns zu mäßigen, scheint nur schwach zu sein. Der Gedanke, dass uns die Welt gehört und dass wir über sie verfügen können, scheint doch insgesamt stärker zu sein.
Aber dieses Gestalten und Grenzen verschieben hat doch auch Positives bewirkt. Wer von uns will denn noch unter den Bedingungen leben wie frühere Generationen?
Sicher. Aber die Frage ist doch dennoch, in welchem Rahmen geschieht das? Und achten wir diesen Rahmen? Wir greifen etwa in die Bausteine des Lebens ein. Zum Beispiel, um das Altern abzuschaffen. Vielleicht sogar den Tod. Das sind ganz reale wissenschaftliche Projekte, an denen gearbeitet wird. Wissen wir denn wirklich, was wir damit tun? Aber wir tun eben doch so, als ob wir tatsächlich alles im Griff hätten, als wären wir die Schöpfer der Welt.
Ich erlebe heute aber auch eine Veränderung der Haltung, gerade bei den jungen Menschen. Etwa wenn ich an meine Tochter oder ihre Freunde denke. Da wird in den Familien unter dem Druck der Jungen doch plötzlich sehr genau überlegt, wie oft man in den Urlaub fliegt und ob und wie viel Fleisch man isst, welche Kleider man kauft und ob es nicht auch mal Secondhand sein darf. Es entsteht wieder ein Gefühl für das Maß und das Unmaß. Und deshalb bin ich optimistisch, dass sich eine neue Haltung ausbreitet.
Also den Optimismus kann ich nicht teilen. Durch meinen Beruf komme ich mit vielen Menschen zusammen, die ganz anders denken. Die halten die Fridays for Future-Bewegung für reine Hysterie. Alle Überlegungen, Konsum aus ökologischen Gründen zu verändern, wird als Gängelung oder Bevormundung abgelehnt.
Wir haben ja in unserem Jahresthema die Formulierung, was zügelt uns, aufgenommen. Aber genau dieser Gedanke, gezügelt zu werden, der löst offenbar auch sehr starke Gegenimpulse aus. Manche Menschen scheinen eine tiefe Aversion dagegen zu haben, sich zügeln zu lassen. Ihre Wut zum Beispiel. Ich frage mich manchmal, woher kommt eigentlich diese ganze Wut, die in unserer Gegenwart überall hochzuschießen scheint und die oft maßlos ist und alle Grenzen auch des Respektes überschreitet.
Vielleicht haben die Menschen das Gefühl, dass sie sich eigentlich schon viel zu sehr zügeln müssen. Und sie sind frustriert darüber, nicht richtig gesehen und wertgeschätzt zu werden. Und je hypermoralischer die Anforderungen der sogenannten Political Correctness an Sprache, Denken, Lebensstil werden, umso größer ist der Widerwille bei manchen Menschen.
Anders ist es auch gar nicht zu erklären, warum ausgerechnet die Politiker Hochkonjunktur haben, die Provokation zum Stilmittel gemacht haben.
Und die dann tatsächlich wirklich jede Grenze überschreiten, finde ich. Sie sind für mich der fleischgewordene Gegenbegriff zur Demut. Das Wort Demut bedeutet von seiner eigentlichen altdeutschen Bedeutung her ja eine dienende Gesinnung haben. Dieser Typus aber ordnet sich eben gerade nicht einer Sache unter und dient ihr, sondern macht sich selbst zur eigenen Sache und stellt sich und die eigenen Interessen immer an die erste Stelle. Und sie sind damit auch erfolgreich, trotz aller Proteste.
Aber ich glaube nicht auf Dauer. Wer die Wirklichkeit immer wieder ignoriert, bekommt die Konsequenzen zu spüren. Früher oder später. Die Bibel erzählt viele Geschichten davon. Vom Seinwollen wie Gott. Geschichten von Menschen, die an ihrem eigenen Hochmut zugrunde gehen. Der Sündenfall, der Turmbau zu Babel, der Fall des Nebukadnezar oder Belsazars.
Leider wird nicht immer Demut daraus. Manchmal folgt daraus nur eine noch größere Gekränktheit über die Welt, die nicht so ist, wie ich sie mir vorstelle. Ich glaube, es braucht schon eine innere Bereitschaft, sich selbst ins Gesicht zu blicken. Mir hat der Gedanke vorhin von Bernhard von Clairvaux gefallen, der die Demut mit Selbsterkenntnis in Verbindung bringt. Der Heilige Geist zeigt alles in seinem wahren Licht. Aus einer solchen Selbsterkenntnis wächst tiefe innere Demut. Danach ist Demut also die Fähigkeit, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, auch wenn das unangenehm sein kann, und auch meine eigenen Schwächen und Schatten. Das hilft auch ganz gut gegen die Überheblichkeit anderen gegenüber.
Oder wie Augustinus es gesagt hat, Gott ist Mensch geworden, du Mensch, erkenne, dass du Mensch bist. Deine ganze Demut besteht darin, dass du dich erkennst. Im Grunde geht es also darum, seine eigene Menschlichkeit anzuerkennen. Aber insgesamt geht es eben doch in Richtung Homo Deus, so wie es Yuval Harari in seinem Buch beschrieben hat, der Mensch, der sich uns selber vervollkommnet. Aber die Frage ist, ob sich das eigentlich noch aufhalten lässt. Mir scheint manchmal weniger die Demut als vielmehr die Angst ist heute die stärkste Triebfeder für Veränderung. I want you to panic, sagte Greta Thunberg in Davos.
Ja, Angst kann aufwecken, aber sie ist keine Haltung. Die Einsicht, dass wir etwas in unserem Verhalten ändern müssen, kann ja in ganz verschiedene Haltungen münden. Die einen glauben, wir könnten die Krise bewältigen, einfach dadurch, dass wir alles, etwa durch technische Lösungen, noch besser in den Griff bekommen, aber ohne unsere innere Haltung zu ändern. Andere leben nach dem Prinzip, nach mir die Sintflut. Die Haltung der Demut folgt leider nicht automatisch aus der Angst vor der Bedrohung.
Es hilft aber auch nichts, die Moralkeule zu schwingen. Wir sollten es vielleicht wieder geistlicher angehen und die Demut als etwas begreifen, das aus Beziehung heraus entsteht. Und die tiefste Bedeutung, Beziehung, die ein Mensch haben kann, ist doch die Beziehung zu Gott. Demut ist die natürliche Haltung gegenüber dem unfassbaren Geheimnis, dem wir unser Dasein zu verdanken haben. Die Demut weiß, dass das ganze Leben, jeder Atemzug, alles auf dieser Welt eigentlich ein Wunder ist. Eine unverdiente Gnade, ein Geschenk von dem, der unendlich größer ist als wir.
Vielleicht könnte tatsächlich etwas Neues und auch Nachhaltiges beginnen, wenn wir uns wirklich wieder berühren lassen würden von diesem Staunen über diese Welt. Und dahinter den unfassbaren Gott erkennen, der uns das alles geschenkt hat. Also mir kommt manchmal die Anbetung in unseren Kirchen zu kurz. Müssen wir das nicht wieder neu lernen? Auch die äußeren Formen, das Knien, das Verbeugen, all diese Gebärden der Anbetung können uns doch auch helfen, innerlich wieder zu begreifen, dass Gott ein unendlich großes Geheimnis ist, das uns beschenkt.
Für mich heißt Demut in diesem spirituellen Sinne tatsächlich ganz praktisch, mich hinzusetzen, hinzuhocken oder hinzuknien und immer wieder still werden vor Gott.
Aber das hat eben nichts mit Kleinsein oder sich selbst klein machen zu tun, sondern mit dem Bewusstsein, dass wir von Gott trotz unserer Kleinheit unendlich wertgeschätzt sind, dass wir Königskinder sind und einen Auftrag haben, nämlich das, was uns geschenkt ist, auch zu hüten.
Ich möchte noch einmal zurückkehren zu etwas Persönlichem. Ich habe Interviews mit sterbenden Menschen geführt und besonders vor Augen steht mir ein Mann, der 2 Tage, nachdem ich mit ihm sprach, gestorben ist. Er war noch nicht alt, als er starb. Doch er war ganz mit sich im Frieden. Er sagte, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe erreicht, was ich mir immer gewünscht habe, ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Diese Demut hat mich sehr beeindruckt. Es war eine Demut, die das Geschenk des Lebens aus Gottes Hand angenommen hatte, aber auch die Grenzen, die ihm gesetzt wurden. Die Demut, die ich an ihm gesehen habe, hat mich selbst demütig gemacht.
Demut ist also das Ja zu der Wirklichkeit, wie sie wirklich ist, oft unverfügbar, etwas, was sich uns entzieht oder sogar auf schmerzhafte Weise entgegenstellt. Und Demut ist auch das Ja zu dem Gott, der uns genau diese Wirklichkeit zumutet und uns mit ihr nach unserem Maß auch beschenkt. So wie es Jesus gesagt hat, dein Wille geschehe. Mich berührt immer wieder dieser Satz Jesu, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Demut schenkt also Ruhe, innere Ruhe.
Aber nur, wenn man darauf vertraut, dass dieser größere Wille auch Ja sagt zu uns, dass er unser Bestes will. Wir können die Grenze nur annehmen, wenn wir darauf vertrauen, dass wir durch das Nichtverstehen hindurch dennoch alles geschenkt bekommen werden, was wir zum Leben brauchen.
Die Kantate, die wir gleich hören, spricht ja nicht direkt von der Demut, aber von genau diesem größeren Willen, dem man sich anvertrauen kann. Und übrigens, vieles von dem, was wir gerade besprochen haben, finde ich in der Zeichnung wieder, die unsere Grafikerin Kyra Becker aus unserem Grafikbüro extra zu unserem Jahresthema angefertigt hat und das man auch draußen vorne an den Gittern des Doms findet, auf einem großen Plakat.
Es zeigt eine weiße Taube, gehalten von zwei Händen. Die Taube ist verletzt. Hände können verletzen, aber Hände können auch halten.
Ja, es ist unsere Entscheidung. Demut wächst auch aus dem Respekt vor dem Verletzlichen, das uns anvertraut wurde. Es ist eine zarte Balance.
Eine heilige Balance. Wir können sie nur halten, wenn wir uns gehalten wissen. Amen.